Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Unser Thema heute: Wo steht Deutschland eigentlich bei Start-up-Investments? Schauen wir auf die Zahlen. USA investieren 230 Milliarden Dollar. In Deutschland sind es nur 6,5 Milliarden Euro. Das ist ein spannendes Thema und darüber wollen wir reden. Heute bei mir zu Gast ist Fabian Fuchs. Er ist selber Gründer und auch Investor, hat schon für SAP, BCG, für Delivery Hero und Just Eat gearbeitet und das nämlich in Deutschland, den USA und in Großbritannien, studiert, gearbeitet, gelebt. Also kennt sich aus in diesen drei Ländern und das ist heute unser Thema. Fabian, erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, Manuel.
Ist es denn so, dass Deutschland wirklich so abgehängt ist, wie man leider oft sagt, oder haben wir doch noch Hoffnung?
Leider ja. Also man muss ganz klar der Realität ins Auge sehen und wir haben die USA als ganz starken Vorreiter. UK hat überraschenderweise aufgeholt, da möchte ich auch gerne mehr drüber erzählen und Deutschland ist wirklich stark im Hintergrund und muss extrem viel aufholen.
Du hast uns ja Zahlen mitgebracht, die leider das belegen, was du schon angedeutet hast. Lass uns gerne mal auf diese Tabelle gucken.
Genau, also ich komme ja aus der VC-Ecke, deswegen bin ich sehr zahlengetrieben. Wir werden uns mal Deutschland anschauen im Vergleich mit den USA und Großbritannien. Wenn ich mal auf die USA schaue, das Investmentvolumen insgesamt in VC 2025 sind 230 Milliarden US-Dollar gewesen, also eine Riesensumme. Kleine Side Note, davon auch nochmal das Doppelte, also 250 Milliarden, was an Corporate Investment ist. Also die haben eine Investmentsumme von knapp 500 Milliarden. Wenn ich mir jetzt anschaue, die UK, die ist natürlich kleiner, das muss man auch immer berücksichtigen, ne? Das, als Einwohnerzahl, kleiner aber auch als Deutschland. Wir sind bei UK 70 Milliarden, mit 70 Millionen Einwohnern und damit haben wir eine Investitionssumme von 22 Milliarden Euro. Und jetzt gucke ich mir nochmal Deutschland an als Dritter im Vergleich, der mit 80 Milliarden Menschen ja größer als UK ist, da sind wir aber nur bei 6,5 Milliarden. Also man sieht eigentlich auch das Gefälle, ne? Wenn man jetzt den Vergleich macht zu UK, fast das Vierfache, hat die UK an dem von Deutschland. Und im Gleichen könnten wir auch schauen, wir könnten uns mal die Unicorns anschauen, also die Unternehmen, die mit einer Milliarde bewertet sind. Da sind wir in den USA bei 700 Stück im Jahr 2025. In UK sind wir bei etwa 60 Stück, also etwa 10% davon. Und in Deutschland nur bei der Hälfte von UK etwa 30. Also auch hier sieht man in dem Bereich wirklich ein starkes Gefälle.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch immer, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das ist so wichtig für gerade ein junges Unternehmen und gerade diese jungen Unternehmen können oft nicht die Gehälter zahlen wie ein DAX-Konzern zum Beispiel. Trotzdem gibt es zu wenig Anreize in Deutschland, die es in USA oder Großbritannien gibt.
Ja, absolut. Also da triffst du eigentlich den Kern. Ne? Du willst sehr gute Leute für ein Startup und gleichzeitig konkurrierst du mit anderen Firmen wie zum Beispiel Google oder einen Facebook, die sehr hohe Gehälter zahlen können. Und der Schlüssel dazu liegt eigentlich wirklich in den Anreizen, Mitarbeiterbeteiligung zu machen. Und da ist die USA schon extrem smart. Ne? Also man muss natürlich auch sagen, statistisch gesehen werden nicht so viele Menschen an Mitarbeiterbeteiligung reich. Die Erfolgschancen eines Startups sind nicht so hoch. Aber wenn es mal der Fall ist, und das ist natürlich auch eine Wette, die man eingeht, dann ist es extrem attraktiv in den USA. Also wir sprechen hier von Gewinnerleichterungen von 15 Millionen US-Dollar, die steuerfrei sind in den USA. Wenn Mitarbeiter, die bei Startups sind, eben ihre Anteile halten, mehr als 5 Jahre, und dadurch, dass sie auch einlösen können bei einem Exit. Ich ziehe mal den Vergleich zu Großbritannien. Großbritannien hat auch ein schönes Modell. Da sind 10% des Exit an Steuererleichterungen absetzbar. Und wenn ich jetzt da mir wiederum Deutschland anschaue, dann hängen wir komplett hinterher, weil da ist es komplett wie eine Einkommenssteuerbesteuerung. Und damit habe ich natürlich einen wesentlich weniger großen Anreiz, das zu machen.
Da gibt es aber, glaube ich, Überlegungen, oder? Wie ist das zurzeit?
Es gibt Überlegungen, das zu ändern. Genau, es gibt auch schon einige Reformen. Also wir haben zum Beispiel auch in Deutschland jetzt den Zukunftsfonds, der 10 Milliarden in deutsche Startups investiert, fondsgetrieben staatlich und nochmal 20 Milliarden von den Fonds selbst an privatem Geld. Also das ist schon mal ein sehr gutes Beispiel, wie Deutschland sich geändert hat mit Reformen. Und wir haben auch das Wachstumschancengesetz, womit es einfacher wird, Gewinne und Verluste dann auch steuerlich geltend zu machen. Wenn ich mir aber jetzt trotzdem anschaue, wieder nochmal auf die UK zu sprechen, die UK hat zum Beispiel einen ganz großen Move gemacht. Die haben Kapital mobilisiert, indem sie ihre Pension Funds angewiesen haben, 5% ihres Einkommens, ihres Vermögens überzuschiften in VC und Private Equity. Und das sind immerhin knapp 50 Milliarden, die bis 2030 dann mobilisiert werden. Und das ist natürlich sehr gut. Dazu machen auch noch die UK die Privatanleger. Für die Privatanleger wird es wesentlich attraktiver, weil du direkt in der Einkommensteuer dann auch absetzen kannst, wenn du als Angel Investor auftrittst. Und bei den USA wissen wir auch, durch den Inflation Act wird natürlich nochmal ordentlich Kapital allgemein in den Kapitalmarkt in den USA getrieben.
Jetzt sind die Mitarbeiter die eine Seite für Unternehmen ganz wichtig. Für die Unternehmen ist aber auch Flexibilität wichtig und da spielt Arbeitsrecht eine große Rolle.
Absolut, genau. Also als junges Unternehmen musst du natürlich sehr schnell in der Lage sein, dynamisch zu sein. Ne? Du hast ein ganz schnelles Wachstum vielleicht, du hast aber auch Zeiten, wo du sehr schnell einen Stopp hast oder eine Stagnation. Und dafür müssen die Gesetze auch ausgelegt sein. Wir können leider aus Deutschland, aus einer sehr starren Gesetzgebung, das ist das Kündigungsschutzgesetz, eben auch durch Industrialisierung, Fließbandproduktion geprägt. Und da merkt man, dass man an die Grenzen kommt. Also wir hatten nach einer Probezeit in Deutschland, ist man eigentlich fast unkündbar. Es gibt betriebsbedingte Kündigungen, die müssen aber den Betriebsrat mit einbeziehen. Ein Betriebsrat ist zum Beispiel bei einem Scale-Up mit mehr als 20 Mitarbeitern schon möglich. Und natürlich gibt es dann auch eine Sozialauswahl, Interessensausgleiche und so weiter. Das sind auch insgesamt gute Hebel, also dagegen habe ich nichts. Aber in dem Kontext eines Startups, wo Innovation ganz wichtig ist, wo Dynamik ganz wichtig ist, ist es eben extrem schwierig. Wenn ich mir jetzt das andere Extrem anschaue, die USA dagegen, da habe ich einen sogenannten At-Will-Kündigung. Innerhalb von 2 Wochen kann die ausgesprochen werden. Da ist man natürlich sehr schnell wieder auf dem Arbeitsmarkt, was erstmal unangenehm ist als Arbeitnehmer, aber gleichzeitig auch anzumerken, dass der Arbeitsmarkt viel liquider ist. Sprich, es ist auch die Neueinstellungen werden sehr viel schneller gemacht, weil das eben weniger starre Strukturen sind und man dynamisch da arbeiten kann. Und den Mittelweg, den ich ganz gut finde, eigentlich in den UK, da hast du einen gewissen Schutz. Ab 2 Jahren gibt es das Dismissal Act, wo du etwas mehr Schutz hast. Aber gleichzeitig ist es auch für Unternehmen einfacher, sich von Mitarbeitern zu trennen. Das heißt, es gibt schnellere Prozesse und es gibt gedeckelte Abfindungen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die meisten Unternehmen ihre Headquarters eben in Europa, in UK haben, um genau das auszunutzen.
Und dann gibt es ein Stichwort, was man in Deutschland fast jede Woche mal hört in der Politik, Bürokratie. Auch da könnte man in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen was anders machen.
Ja, absolut. Also ich meine, Deutschland hat sich jetzt auch, was bürokratische Sachen angeht, natürlich ein bisschen an die EU angepasst. Es gibt den EU AI Act, der klassifiziert erstmal in verschiedene Risikogruppen und damit, wie mit Daten umgegangen wird. Das ist im Prinzip eine gute Sache, aber es heißt natürlich als Startup, dass es sehr viel Compliance-Anforderungen sind. Du hast Dokumentation, du hast Anwaltskosten, die du auftreten, du hast Risikomanagement, mit dem du dich beschäftigen musst und all das hindert dich natürlich, schnell und agil zu sein. Die USA hat da ein bisschen anderen Ansatz, Innovation First, so ein bisschen so ein Laissez-faire-Ansatz. Man lässt die Unternehmen einfach erstmal machen und guckt, wo entsteht Schaden und basierend auf diesem Schaden dann zu sagen, wo muss der Gesetzgeber dann eingreifen und wo muss was geändert werden. Damit natürlich viel mehr Geschwindigkeit, aber gleichzeitig auch ein gewisses kalkuliertes Risiko, dass Schaden entstehen könnte. Und die UK ist so ein bisschen den Mittelweg wieder. Die haben sich was abgeschaut von den USA, die haben einen Pro-Innovation-Approach, also auch hier wird Innovation an erste Stelle geschrieben, aber es gibt Regulatorien. Diese Regulatorien sind aber, man hat die Möglichkeit, die auszusetzen. Also es gibt die sogenannten Sandboxes. In diesen Sandboxes kann ein Startup ein bisschen freier agieren, kann das Produkt testen, kann sich weiterentwickeln, um dann, wenn es erfolgreich ist, wieder ins Regelwerk sich einzuklingen. Und das finde ich einen sehr guten Mittelweg, den ich da sehr schätze, was die UK sich daraus gesucht hat.
Das Wort Mindset hört man sehr häufig, ist vielleicht schon fast übergebraucht, aber so die Mentalitätsunterschiede gibt es sicherlich ja auch, vielleicht gerade Deutschland-USA im Vergleich. Welche Rolle spielt das, wenn wir das auf das Businessmodell dann vielleicht anwenden?
Ja, absolut. Also ich glaube, der Amerikaner, der ist natürlich der nimmt Risiko gerne in die Hand. Und ich glaube, auch mit Fehlern wird anders umgegangen. Also wenn in Amerika jemand gescheitert ist, dann ist es eigentlich ein Learning. Und es macht die Person wertvoller. Und das natürlich auch im Kontrast dazu, Scheitern in Deutschland wird sehr verurteilt. Also nehmen wir mal das Beispiel Insolvenzen. Im USA gibt es das Chapter 11. Das ist, wenn ein Unternehmen Insolvenzen hat, Insolvenz anmelden muss, dann können die, das Management kann behalten werden und das Unternehmen kann eine Restrukturierung machen und eine Richtung ändern. In Deutschland ist es natürlich komplett anders. Ne? Also wir hatten 24.000 Insolvenzen im Jahr 2025, das ist ein Riesenbatzen. Aber der Prozess ist immer gleich, dass ein Anwalt da rankommt, ein Insolvenzverwalter, und dieser Insolvenzverwalter das höchste Ziel hat, zu liquidieren und eigentlich das, die Assets zu sichern. Und damit natürlich das Unternehmen dann auch abgeschrieben ist in dem Sinne und nicht mehr weiterläuft. Und gleichzeitig aber auch so ein Stigma ist beim Gründer. Ne? Also ein gescheiterter Gründer mit Insolvenz, der ist in der deutschen Gesellschaft, ich komme aus dem Badischen, da sagt man, es hat ein Geschmäckle. Ne? Das traut man weniger. Und ich glaube noch so als dritten Punkt, auch hier wieder so ein bisschen diese Geschwindigkeit. Also wenn ich habe jetzt ein Unternehmen in den USA gegründet, das geht wirklich am Laptop an einem Nachmittag innerhalb von einer Stunde, kannst du eine Delaware Company machen. Im Gegensatz dazu, in Deutschland dauert es mehrere Wochen. Ne? Stichwort irgendwie Finanzamt, Steuernummer, IHK, Notartermin, Banktermin und so weiter. Und allein diese Hürden sind natürlich viel schwieriger, dann von den Leuten zu sagen, ich nehme jetzt was in die Hand, ich nehme Risiko in die Hand und ich mache was.
Jetzt haben wir über so viele Details gesprochen. Du hast selber gesagt, du hast jetzt schon gerade ein Unternehmen in den USA gegründet. Was machst du jetzt für dich und so vielleicht als Tipp auch für die Zuschauer daraus? Was kann man machen?
Ja, also erstmal mein Appell, glaube ich, an Deutschland wäre auf jeden Fall am Kapitalfluss zu arbeiten. Das ist wirklich Nachholbedarf. Wir können uns die tollen Beispiele abschauen. Also einmal in UK zu überlegen, auch hier Pensionsfonds vorzuschreiben, einen gewissen kleinen Prozentsatz ihres Investments eben in VC zu stecken, die privaten Anleger viel mehr anzureizen, auch mal Angel-Investment zu machen und natürlich auch wirklich für Mitarbeiter mal steuerfreie Sachen, steuerfreie Komponenten mit Mitarbeiterbeteiligung zu machen, weil das ist natürlich extrem attraktiv. Und die andere Sache, komme ich wieder auf Mindset zu sprechen. Ich glaube, dass wir Deutschen alle mal uns überlegen, wir haben eine ganz perfektionistische Kultur, oft mal Overengineering, dafür sind wir natürlich auch bekannt, das ist, sind wir auch stolz, unser deutsches Handwerk, aber auch unsere deutsche Ingenieurskunst, aber das hindert natürlich auch Innovation. Ne? Und da nochmal zu überlegen, wie kann ich auch jetzt der jungen Gesellschaft nochmal sagen, nehmt Risiko in die Hand, es ist okay, ihr dürft was machen und wir schätzen das, wir wertschätzen das. Also mein Herz sagt wirklich, ich möchte gerne eigentlich in Deutschland gründen, aber wenn ich mir den Verstand anschaue und die Zahlen, dann spricht es ganz klar für die USA oder eben für UK.
Ja, hoffen wir, dass dein Herz vielleicht auch irgendwann dann nochmal wieder in Deutschland gründet. Dankeschön für die ganzen Infos. Fabian Fuchs war das, Gründer und Investor. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.